ich möchte in einer Welt aufwachsen und in einer Welt leben, in der wir gemeinsam unsere Stärken schätzen, in der wir uns wertschätzen, aus einem ganz einfachen und ego-getriebenen Ansicht heraus, weil ich will in einer Arbeitswelt arbeiten, die gleichberechtigt ist.
Also wie kann ich Multiperspektiven, Erfahrungen, Skills etc. integrieren, inkludieren, um natürlich wertschöpfender zu sein, um innovativer und kreativer zu sein?
Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich mehr kleinere Unternehmen oder mittlere Unternehmen einfach auch ein bisschen trauen, das auf die Agenda zu bringen. Und das finde ich sehr interessant. Wie kann man das denn gut machen? Also wie kann man auch so eine Transformation vorantreiben?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin W, dem Podcast rund um Wertschätzung, Führung und Transformation in der Arbeitswelt. Ich bin Doro.
Und ich bin Dennis. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen hier über Übergänge, über persönliche und gesellschaftliche Veränderungen und über die Rolle, die Wertschätzung dabei spielt. Kurz zu uns beiden. Also ich, wenn ich gerade nicht podcaste, dann unterstütze ich Unternehmen dabei, wirkungsvolle Arbeitgebermarken aufzubauen und Content zu entwickeln, der Menschen bewegt.
Ich begleite Teams, Organisationen und Führungskräfte dabei, Klarheit durch Reflexion und Kommunikation zu schaffen, damit Neues entstehen kann. Und ich nenne das Zukunftssparring.
Heute in unserer Podcast-Folge tauchen wir ein in ein Thema, das viel Mut erfordert, aber auch wirklich große Veränderungen möglich macht. Es geht um Wertschätzung im Kontext von Vielfalt, Inklusion und echter Zugehörigkeit.
Genau, es geht um Diversity. Unser heutiger Gast ist Philipp Preisser. Philipp ist Head of Employer Branding, Wellbeing und Diversity bei Decathlon Deutschland und eine beeindruckende Stimme für gelebte Diversität. Und Philipp bringt seine eigene, ganz persönliche Perspektive mit in das Thema und arbeitet zum Beispiel auch durch seinen eigenen Podcast mit daran, dass Unternehmen strukturell so gestaltet sind, dass alle Menschen gesehen, gehört und wertgeschätzt werden.
Wir sprechen mit Philipp darüber, wie aus Vielfalt echte Inklusion wird und warum das nicht mit einem Workshop oder einer Diversity-Woche getan ist, sondern mit bewusster Sprache, klarer Haltung und auch einer Bereitschaft, auch unbequeme Fragen zu stellen. Philipp teilt sehr offen seine eigenen Erfahrungen, wenn es um Ausgrenzung und Transformation geht. Aber er teilt auch, was es für ihn heißt, Ally für andere zu sein.
Ja, ein zentraler Begriff in unserem Gespräch ist auch die Zugehörigkeit. Und das nicht als Marketingversprechen, sondern als echter Zustand, den Menschen erleben können, wenn sie nicht nur da sein dürfen, sondern sie selbst sein dürfen.
Philipp macht Mut, Verantwortung zu übernehmen. Egal jetzt, ob als Führungskraft, als HR-Profi oder einfach als Mensch im Team. Und ich finde, er zeigt, Wertschätzung beginnt, wo wir Unterschiede nicht nur dulden, sondern als Bereicherung verstehen.
Ja, deshalb freut euch auf ein intensives, ehrliches und inspirierendes Gespräch über Identität, Mut und darüber, warum Vielfalt nicht perfekt, sondern vor allem echt sein muss.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Philipp Preisser sprechen können. Philipp ist euch vielleicht schon von seinem Podcast Unvoreingenommen bekannt und wir möchten mit ihm über Transformationen, Wertschätzung und auch Diversity sprechen. Philipp, total schön, dass du da bist. Hallo.
Danke für die Einladung, euch beiden.
Sag mal, Philipp, darf ich dich eigentlich als Diversity Thought Leader bezeichnen? Und wenn ja, was ist das eigentlich?
Ich habe neulich darüber nachgedacht, wie ich mich selber gern bezeichnen würde. Und ich glaube, so sowas bekommt man von außen. Also danke, Dennis. Jetzt darf ich mich wahrscheinlich offiziell Thought Leader nennen. Ich würde sagen, ich bin einfach sehr interessiert an diesem Thema und bin da reingewachsen, viel aus eigener Erfahrung, viel durch meinen beruflichen Weg und ich glaube, ich bringe einige Dinge auch mit, die mich zu diesem Punkt, an dem ich jetzt bin, gebracht haben und ich freue mich schon drauf, mit euch beiden darüber zu sprechen.
Dennis hat ja gerade schon den wunderbaren Titel eingeführt. Du hast einen zweiten noch. Ich glaube, du hast noch ein paar mehr. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Head of Employer Branding, Wellbeing and Diversity bei Decathlon. Da steckt eine ganze Menge drin. Also ich zumindest habe die Vorstellung, dass das ganz, ganz viel bedeutet. Kannst du was dazu sagen? Was macht die Kombination so besonders?
Ich habe neulich ChatGPT gefragt, wie man meinen Job jemanden erklärt, der fünfjährig ist. Und ChatGPT hat gemeint, ich soll sagen, ich arbeite im Unternehmen, damit sich alle wohl und zugehörig fühlen. Ich bin sowas wie ein Coach im Unternehmen. Und die Kombination Employer Branding, Wellbeing und Diversity ist etwas, das ist mir noch nicht so oft begegnet. Aber ich glaube, da steckt ganz schön viel drin. Denn Employer Branding, das ist ja dieses klassische Arbeitgeber-Marketing, das ist, wenn wir darüber sprechen, wie sich Unternehmen positionieren in ihrer Arbeitgebermarke. Das kennen wir auch isoliert. Da gibt es sehr viele Agenturen dazu, die zu diesem Thema arbeiten. Vor allem, wenn es um externes Personalmarketing geht. Das sind dann die bunten Bildchen und die Kampagnen, die man nach außen ausbreitet. Aber ich darf diese Rolle als Head of Employer Branding, Wellbeing und Diversity bei Decathlon steuern, leiten, besetzen, verantworten. Und das heißt, dass ich vor allem intern arbeite. Denn bei Decathlon definieren wir unsere Arbeitgebermarke sehr stark von innen heraus. Wir sagen, das ist Decathlon ist Euphorie. Wir sprechen viel über sogenannte gesunde Überforderung, über liebevolles Betteln. Das ist eine Arbeitgebermarke, die auch aneckt. Und aus dieser Reise der Employer Brand sind Themen entstanden wie Wellbeing, wo wir uns sehr stark mit dem Thema mentaler Gesundheit beschäftigen, aber auch sowas wie betrieblichen Eingliederungsmanagement, Gesundheitskooperation mit Gesundheitskassen etc., aber eben auch der Themenbereich Diversity. Denn wir bei Decathlon definieren Employer Branding sehr stark durch das interne Employer Branding, durch das Thema Retention, Wertschätzung, was ja bei euch im Podcast auch ein sehr großes Thema ist. Und das, genau, darf ich für Decathlon mit einem großartigen Team verantworten, in einem tollen Setup, in einem Unternehmen, das sehr stark durch Sport getrieben ist, sehr stark durch Leidenschaft. Und ja, ich sehe mich auch oft so als interner People-Aktivist, als Changemaker, als Change-Agent. Und vor allem diese Diversity-Rolle, die interessiert mich vor allem auch selbst. Und wir sprechen ja heute, da wir uns auch über den Podcast Unvoreingenommen, den Diversity-Podcast, kennen. Und da habe ich auch die eine oder andere Lehre gezogen aus sehr, sehr vielen Gesprächen mit ganz vielen inspirierenden Menschen in dem Podcast, der einmal im Monat rauskommt. So, jetzt habe ich auch schon den Werbeblock gemacht. Der kommt wahrscheinlich noch öfter.
Na, wow. Also, nee, toll. Du hast auch ein super Stichwort drin gehabt, weil wir natürlich neben dem Thema Wertschätzung, was so unser Initialimpuls war, so auch in unserer eigenen Entwicklung und dann eben auch der Grund, den Podcast zu machen, steckt natürlich auch das Thema Transformation drin. Du hast es ja auch gesagt, du bist dahin gekommen in diese Rolle, nicht? Man kriegt nicht einfach so eine Rolle und irgendwelche Funktionen zugewiesen, sondern man hat irgendwo einen inneren Antrieb, macht das ja intrinsisch aus so einer eigenen Story, eine Entwicklung heraus. Erzähl doch ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu bei dir ganz persönlich?
Also erstmal, weil ich in einem richtig coolen Setup, in einem coolen Unternehmen arbeite, das mir auch diese Verantwortung gibt. Diese Rolle ist neu, auch für Decathlon in dieser Kombination. Aber ich glaube, ich bringe einige Dinge mit, die mich für diese Rolle auch auszeichnen und qualifizieren. Und ja, also ich habe auch eine längere Reise hinter mir. Das heißt, ich habe in München studiert, Wirtschaftspädagogik. Eigentlich wollte ich immer Lehrer werden. Dann habe ich aber gemerkt, nee, passt doch nicht so ganz. Bin dann in die freie Wirtschaft gegangen, habe dann verschiedene Unternehmen kennengelernt, unter anderem die Münchner Rückversicherung, BCG, war in hierarchischeren Unternehmen, in kleineren Unternehmen, unter anderem auch bei McKinsey, bei der Deutschen Bank, bei Telefonica und hat einige Stationen. Und das ist letztendlich der Gipfel meiner Reise. Da an diesem Weg stehe ich jetzt. Und mich hat das Thema Diversity schon immer sehr stark beschäftigt. Wie schon gesagt, ich komme aus Bayern und zwar nicht direkt aus München, sondern aus einem wirklich ganz, ganz kleinen Dorf. Das heißt Breitenried. Und das hat mehr Tiere als Menschen, die da wohnen. Und das ist wirklich erzkonservativ. Und ich selbst bin schwul, also ich bin ein schwuler Mann, ich bin LGBT. Und in so einem Dorf auch aufzuwachsen, das halt sehr stark auch christlich geprägt ist. Ich war auf einer Ordensschule, in der nur Jungs waren. Ich bin schon sehr früh auch mit dem Begriff, bevor ich überhaupt selber wusste, dass ich schwul bin, auch schon am Schulhof angegriffen worden, gemobbt worden. Dann ist man schnell die Schwuchtel oder man ist dann zu feminin. Und das, bevor ich selber wusste, dann noch in einem sehr, sehr konservativen Setup. Das sind eigene Erfahrungen. Erfahrung, die man mitnimmt. Und vor allem als schwuler Mann ist es so, dass ich dann ein Coming-out habe. Das ist so üblicherweise das, was jeder auch mitmacht, wenn er LGBT ist. So ein inneres Coming-out. Aber ich habe dann auch ein äußeres Coming-out. Habe es auch meiner Mutter gesagt, meiner Familie gesagt. Und das sind natürlich Prozesse, die mich persönlich in meiner Persönlichkeit ausgezeichnet haben und durch die ich auch bestimmte Stärken mit genommen habe. Und deswegen hat mich das Thema schon immer persönlich einfach umgetrieben, weil ich möchte in einer Welt aufwachsen und in einer Welt leben, in der wir gemeinsam unsere Stärken schätzen, in der wir uns wertschätzen, aus einem ganz einfachen und ego-getriebenen Ansicht heraus, weil ich will in einer Arbeitswelt arbeiten, die gleichberechtigt ist. Ich will nicht dafür diskriminiert oder benachteiligt werden, bloß weil ich schwul bin und deswegen vielleicht von Führungskräften so angesehen werde, als ob ich keine Führungsrolle übernehmen kann oder als ob ich zu schwach bin. Und so ähnlich sehe ich das auch für andere Gruppen, die marginalisiert sind oder nicht gleichberechtigt wahrgenommen werden. Genau. Und deswegen einfach aus persönlichem Interesse, weil ich in einer gleichberechtigten Welt aufwachsen will und die Welt sich verändern sehen möchte, interessiert mich das Thema einfach.
Finde ich schon mal ganz spannend, dass du jetzt auch schon Reibungspunkte genannt hast. Ich glaube, es ist ja sehr wichtig, dass Diversity eben nicht nur kommuniziert wird, sondern auch wirklich gelebt wird. Und da hast du gerade ja jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, dass das in Organisationen manchmal vorurteilsbehaftet ist und man gar nicht genau weiß, mit was für Vorurteilen man da eigentlich zu kämpfen hat. Wichtig ist also dann, Diversity vorzuleben, damit alle auch gute Beispiele haben, wie es in Diversity funktionieren kann. Hast du da noch ein paar andere Aspekte für uns, wo du sagen würdest, naja, eigentlich klar, Diversity darf man nicht einfach nur oben drauf schreiben, weil dann bist du sehr schnell auch bei so Themen wie Diversity Washing, Pinkwashing, sondern du musst es leben. Wo hast du das vielleicht positiv gelebt? Wo hast du das auch schon erlebt in Unternehmen, wie jetzt bei Decathlon, dass das einfach positiv besetzt und gelebt wird?
Aktuell bin ich auch in einem Unternehmen, in dem wir das sehr stark platzieren, in dem wir intern sehr viel auch darüber diskutieren. Und ich komme aus Umfeldern in den großen Unternehmen, in denen ich war. Ich spreche jetzt über die Deutsche Bank, ich spreche über McKinsey, in denen das wirklich auch immer auf der Agenda ist. Weil wenn Unternehmen schlau sind, dann erkennen sie, dass da sehr viel Potenzial auch drin liegt. Denn die Unternehmen machen das ja jetzt nicht aus Jux und Tollerei, denn es steckt da ein Business Case dahinter. Es geht darum, dass wenn man verschiedene Talente hat, wenn man sich alle Vielfaltsdimensionen anschaut, wenn man ältere Menschen im Team hat, wenn man jüngere Menschen im Team hat, wenn man Menschen aus verschiedenen sozialen Klassen im Unternehmen hat, das Thema thematisiert, wenn man Männer und Frauen gleichberechtigt, dann sind diese Teams effizienter. Vielleicht nicht im ersten Moment, denn das führt halt oft auch zu Reibungen. Du hast unterschiedliche Ansichten, du hast andere Denkweisen, aber genau das, was vielleicht auch zu einer Reibung führt, führt auch zu mehr Innovation. Denn du denkst über den Tellerrand hinaus. Du reduzierst den Minimi-Bias. Du hast nicht immer nur die gleichen Leute, die immer das Gleiche denken, sondern du hast verschiedene Ansichten und dadurch bist du besser im Geschäft. Du kannst besser Kundenperspektiven einnehmen. Du kannst dich besser vermarkten und darum geht's. Deswegen machen die Unternehmen das und deswegen machen das die wirtschaftlich stärksten Unternehmen und davon können ganz viele Unternehmen und Leute lernen. Das ist auch gleichzeitig der größte Kritikpunkt am Thema Diversity, wo es dann wirklich um performatives Diversity geht. Ja, man macht das jetzt nur, weil man mehr Kohle scheffeln will oder weil man mehr Gewinn maximieren möchte. Aber ich glaube, dass wir davon alle profitieren, wenn wir unsere Stärken einschätzen. Und ich glaube, darum, das ist der Kern für mich persönlich von Diversity. Denn jemand, der zum Beispiel älter ist, hat einen anderen Erfahrungsschatz, von dem ich profitieren kann. Ich als schwuler Mann habe jetzt nicht das Thema, dass ich eine Familie mit Kind zu Hause habe, könnte ich theoretisch auch, aber ich bin dann derjenige, der zum Beispiel als erstes einspringt, wenn Vater mit Kind oder Mutter mit Kind dann entsprechend raus muss, weil irgendein Thema in der Kindertagesstätte ist. Also dadurch, dass wir uns ergänzen auf den verschiedenen Diversity-Dimensionen, schaffen wir auch Organisationen, die ja besser und performativer werden. Und das machen viele Unternehmen schon richtig gut. Da kann ich wirklich nur sehr positiv über die Unternehmen berichten, in denen ich war. Aber ich glaube, auch deswegen möchte ich das auch breiter zugänglich machen und mehr Unternehmen dazu befähigen oder ihnen das Thema mitgeben.
super spannend, Philipp, dass du es jetzt wirklich ein bisschen aufgerollt hast und die vielen Dimensionen, ja, eben nicht nur der Diversity, sondern im Grunde ist es ja, das Thema ist ja Inklusion. Also wie kann ich Multiperspektiven, Erfahrungen, Skills etc. integrieren, inkludieren, um natürlich wertschöpfender zu sein, um innovativer und kreativer zu sein. Im Endeffekt ist das, und das erleben wir ja auch in unseren, ja, in Unternehmen, auch in Beratungsprojekten, dass dazu auch viel mehr gehört als nur die Offenheit, sondern oftmals sind es auch Defizite, wie zum Beispiel die psychologische Sicherheit, die nicht vorhanden ist. Ja, also ich glaube, ich habe gar nicht den Mut, das anzusprechen, das offenzulegen, wie ich mich fühle, wie ich mich sehe oder auch jemand anderen und auch gerade das im Kontext zu einer Führungskraft. Was glaubst du denn, was da über das Thema Diversity hinaus eigentlich noch getan werden müsste? Oder wo müsste man es vielleicht auch verankern im Unternehmen? Ist es nicht eher auch Chefsache, Führungsaufgabe?
Total. Das klappt wirklich nur als Haltungsthema. Es muss eigentlich No-Brainer sein, sich damit zu beschäftigen. Und da ist eben das eine Argument, gut, es schafft einen Business Case. Aber das andere Argument, und ich finde, das ist das viel stärkere Argument, ist das Werte-Argument. Es ist einfach das Richtige. Es ist einfach fair. Wir schaffen damit auch ein Umfeld. Wir schaffen eine Gesellschaft, in der wir auf alle schauen, in der wir uns gegenseitig ergänzen können. Und ich finde, das tut auch einem gesellschaftlichen Klima gut. Das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, ist dieses Thema Angst. Das habe ich auch viel in den Podcast-Gesprächen auch schon mitgenommen. Es geht oft darum, dass die Leute das Gefühl haben, ja, ich mache etwas falsch. Das höre ich ganz oft von Menschen, die sich das erste Mal damit beschäftigen, die über das Thema Behinderung zum Beispiel sprechen oder über das Thema LGBT oder Frauen, und dann wollen sie eher gar nichts damit zu tun haben oder nicht irgendwas sagen oder habe ich das richtige Wort verwendet, habe ich jetzt richtig gegendert, und dann tun sie es lieber gar nicht oder sagen halt, ja okay, ich habe Angst, das zu machen, und das erstickt schon mal sämtlichen Fortschritt. Und da würde ich mir einfach wünschen, so eine gewisse Neugierde oder eine Experimentierfreude mit dem Umgang zu schaffen, auch ganz kindlich dran zu gehen. Man darf nämlich auch Fehler machen. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Und diese Haltung würde ich mir einfach auch wünschen. Man wird früher oder später sehr schnell zu unbequemen Themen kommen, aber es ist auch in Ordnung, mal was falsch zu machen, was auszuprobieren. Man darf auch mal sprachlich irgendeinen Fehler machen, aber dann ist es auch okay, sich korrigieren zu lassen und daraus zu lernen. Und das ist für mich Diversity. Da geht es für mich darum, dass es eine Haltung ist, dass es ein Wertegerüst ist. Da geht es viel um Authentizität. Da geht es um Ehrlichkeit. Psychologische Sicherheit hast du schon angesprochen. Denn ich glaube fest daran, dass die Leute, die zur Arbeit kommen, die ehrlich zu sich selber sind, die authentisch sind, dass diese Menschen auch bessere Arbeit bringen können. Und da kann ich es wieder ganz konkret machen. Wenn ich am Wochenende erzähle, wie das Wochenende mit meinem Partner war, dann bin ich viel offener und zeige auch ein Stück mehr von meiner Persönlichkeit und kann auch mein echtes Selbst in die Arbeit reinbringen. Und da glaube ich fest dran, dass da jedes Unternehmen von profitiert. Und ich glaube auch fest daran, dass das Chefsache sein muss. Vielleicht sprechen wir später noch ein bisschen über das Thema Top-Down und Bottom-Up, wenn es so wirklich um konkrete Handlungsweisungen geht. Denn ich glaube, es braucht zum einen Grassroot-Bewegung, also es muss aus dem Unternehmen herauskommen. Auf der anderen Seite muss es auch von oben gelebt werden. Und beides zusammen muss sich ergänzen. Ja, und das sehen wir auch in der aktuellen sehr, sehr aufgehitzten Debatte, wenn wir über den großen Teich schauen, auch wie Unternehmen jetzt auch einknicken bei dem Thema Diversity. Auch das thematisiere ich in den ein oder anderen Podcast-Gespräch. Da ist das auch sehr gut nochmal rauszuhören, wie unsicher auch Unternehmen damit umgehen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir uns einfach auch mehr trauen, dass wir es ausprobieren. Und dabei ist es auch in Ordnung, Fehler zu machen. Und das will ich jedem mitgeben, der sich mit dem Thema das erste Mal so richtig beschäftigt. Neugierig bleiben, offen zu bleiben.
Ganz starke Statements schon dabei, Philipp. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt auch mitgenommen, dass Diversity und Inklusion auch sehr eng beieinander sind. Wir brauchen ein vielfältiges Umfeld in Unternehmen. Wir brauchen auch ein inklusives Umfeld. Und wir brauchen auch ein Umfeld, in dem Menschen vielleicht in Organisationen auch ihre eigene Transformation gestalten können. Also wo sie vielleicht einen Weg gehen können hin zu mehr Authentizität, zu mehr sie selber sein können, damit sie auch ganz platt gesagt, dem Unternehmen am meisten bringen, weil authentische Menschen werden da sicher auch am leistungsfähigsten sein. Das ist daran, glaube ich, ganz fest. Ich würde total gerne von dir nochmal so ein bisschen hören, von all den Ängsten, von denen du gerade so erzählt hast, auch, wie können denn diesen Ängsten die Unternehmen begegnen? Also gibt es vielleicht so einfache oder auch so ganz praktische Maßnahmen, wie Organisationen gut hingucken können, wie sie Ängste abbauen können, wie sie Diversity ermöglichen oder Inklusion auch ermöglichen? Weil alles das führt ja auch zu mehr Wertschätzung bei uns. Hast du da vielleicht so ein paar, ja, fast schon Hacks auch für uns oder wo du sagst, oh, da haben wir gute Erfahrungen gemacht in dem Unternehmen?
Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich mehr kleinere Unternehmen mit dem Thema beschäftigen. Denn die Großen, die machen das schon richtig gut. Ich schaue mir an, was passiert in DAX-Konzernen. Die sind regelmäßig auf Prides unterwegs. Die organisieren sich in Gruppierungen. Es gibt die Charta der Vielfalt. Es gibt etliche auch Foren und Pläne, wo das schon wirklich gut auch platziert wird, auch Teil des inneren Dialogs ist. Ich finde, die machen das schon alle wirklich zum Großteil sehr gut. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sich mehr kleinere Unternehmen oder mittlere Unternehmen einfach auch ein bisschen trauen, das auf die Agenda zu bringen. Und das finde ich sehr interessant. Wie kann man das denn gut machen? Also wie kann man auch so eine Transformation vorantreiben? Und ich habe da ein Buch erst vor kurzem gelesen, das habe ich auch hier mitgebracht, von Sarah Gorivano. Und das habe ich auch zu meinem Jobstart nochmal gelesen, How to Succeed at an Impossible Job. Weil Diversity, DEYB, ist wirklich ein unmöglicher Job. Weil es ist halt auch unfassbar unbequem, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube fest daran, dass es wirklich darum geht, Allianzen zu schmieden. Es hilft, sich einfach auszutauschen. Organisationen sind ja lebende Unternehmen, das sind wie Organismen. Und man muss sich Netzwerke suchen, man muss sich Menschen suchen, die so ähnlich ticken wie man selber, die das Gleiche auf der Agenda haben. Man kennt das ja auch aus dem Change Management. Es wird immer Blocker geben. Es wird so 30% der Leute geben, die so sagen, das ist totaler Blödsinn, dass wir uns jetzt damit beschäftigen. Das hat ja gar nichts mit dem Geschäft zu tun. Die werde ich auch nicht ändern können. Ich muss mich auf die Leute konzentrieren, die was verändern wollen. Und die muss ich identifizieren. Wie identifiziere ich die? Ich muss halt mit offenen Augen durch die Organisation gehen. Ich muss mir die richtigen Menschen suchen. Ich muss für die Foren schaffen. Ich muss ganz viel Kaffee trinken gehen mit den Leuten. Ich muss essen gehen mit den Leuten. Und ich muss sie überzeugen davon, dass ich einen Plan habe. Und das dann gemeinsam auch mit diesen Leuten erarbeiten. Und das ist der erste Schritt. Und wenn man schon ein paar Leute um sich herum gesammelt hat, dann einfach das Thema zum internen Dialog machen. Also das heißt, Dialogformate schaffen, mal Newsletter an diese Leute rausschicken, die mal in einem Termin zusammenbringen, die gemeinsam über das Thema sprechen lassen und dann finden diese Gruppen auch gemeinsam Lösungen dafür oder Foren. Denn oft aus einer Organisationsperspektive heraus können Diversity Manager das nicht in ihrer eigenen Rolle machen, sondern sie brauchen, also oft sind ja auch Diversity Manager in HR-Rollen besetzt oder in HR-Teams oder in Strategy-Teams. Aber es muss aus der Organisation heraus organisch wachsen. Und dafür braucht es einfach Netzwerke, dafür braucht es Gruppen. Man redet oft in diesem Kontext von ERGs, Employee Resource Groups. Auch bei großen Unternehmen gibt es da massive Gruppen. Gibt es Frauennetzwerke, da gibt es LGBT-Netzwerke, gibt es Altersdiversitätsnetzwerke, ethnische Vielfalt und so weiter. Aber in kleinen Unternehmen ist das einfach noch nicht so da. Und das einfach diese Leute zusammenfinden und die dann zu bespielen und denen Ressourcen mitzugeben. Und das kann, eine Ressource kann auch einfach sein, Mut zu sprechen, sich zu trauen, mal eine kleine Coffee-Chat-Session zum Thema Diversity aufzusetzen. Und wenn ich noch konkreter werden darf, dann finde ich, kann man immer mit Allyship starten. Denn Allyship ist für uns alle wichtig. Also das heißt, ich bin keine Frau, aber ich kann ein Ally für Frauen sein. Also ich kann jemand sein, der für starke Frauen in Führungsrollen oder die sich entwickeln wollen, die Hand hebt. Ich kann die Stimme in dem Raum sein für Frauen in der Förderung. Also das kann ich machen als Mann. Es geht genauso bei allen anderen Diversitätsthemen. Das geht bei Altersdiversität, das geht bei LGBT, das geht bei dem Thema Person of Color. Und Allyship, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang. Und ich habe da auch so ein Akronym, also wenn es wirklich noch konkreter werden darf. Ally, ich finde, jeder kann guter Ally sein, indem er anerkennt. Dafür steht das A für mich. Also das heißt, indem man seine Privilegien anerkennt, dass man sieht, man hat selber vielleicht Privilegien. Also auch wenn ich ein schwuler Mann aus Bayern bin, habe ich einige Privilegien. Ich habe studiert, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe ganz viele Sozialkontakte, ich bin nicht an eine körperliche Beeinträchtigung gebunden. Das heißt, ich habe schon bestimmte Privilegien, die mir von Haus aus mitgegeben sind. Und diese Privilegien anzukennen, blinde Flecken anzukennen, ist der erste Schritt. Dann wirklich zu lernen, also ein offenes Mindset zu haben, sich mit anderen Realitäten auseinanderzusetzen. Es kann schon sein, einem Instagram-Account zu folgen oder ein Buch dazu zu lesen. Das ist schon mal, das ist das Thema L. Dann laut zu sein, eben die Stimme zu sein für Menschen in einem Raum, die eben nicht da sind. Ungleichbehandlung anzusprechen, einen komischen Witz dann auch mal zu hinterfragen, auch vor allen anderen, der auf Kosten anderer gemacht wird. Und das Y wirklich für das You Make the Space, also auf Sprache zu achten, Offenheit zu signalisieren, einfach mit einem offenen Mindset durch das Unternehmen zu gehen. Ich finde, das sind so ein paar Tipps zum Thema Allyship, die ich schon extrem wichtig finde, denn das betrifft uns alle. Da können wir alle morgen einen Unterschied machen, ganz konkret.
Also finde ich total spannend, was du gerade gesagt hast. Also steckt da vieles drin. Ich musste innerlich an einem Thema jetzt gerade, war ich so ganz überrascht, musste innerlich ein bisschen schmunzeln, weil genau dieses Netzwerken und quasi so ein bisschen durch Zufall das Thema eigentlich aufs Tablett bringen, Diversity, habe ich erlebt bei einem Kunden, wo ich es nie erwartet hätte, ein kleiner Mittelständler und da noch aus einem Bereich, wo ich es auch nicht denken würde, nämlich der Bauindustrie. Und da war es tatsächlich so, die sind von einem Kooperationspartner eingeladen worden zum CSD, wo ich dachte, jetzt muss man ja Haltung beziehen, weil das wird gesehen, da wird darüber gesprochen. Ich habe gesagt, hey, da schreiben wir jetzt auch darüber. Und das sind dann manchmal so Zufälle, die dich dann auch wirklich dazu bringen, dich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und was daraus entstehen zu lassen. Also das ist ja auch keine Eintagsfliege gewesen, weil das ist so wichtig, da beziehst du Haltung. Und das braucht eine Fortsetzung, ja. Und dann ist Transformation ist im Gang. Und ich bin absolut auch davon überzeugt, dass man im Grunde genommen so aus so Grassroots Bewegung aus Allyship, aus Netzwerken heraus, dass da Veränderung tatsächlich stattfindet, ohne gleich die große Strategie. Die ist auch okay, aber ich glaube auch, es muss von da kommen, genau wie du sagst.
Weißt du warum, Dodo? Weil es aus dem Unternehmen herauskommt. Dann ist es nämlich ehrlich. Und um das geht's. Es geht darum, dass die Unternehmen ehrlich machen. Denn das andere, und das ist das andere Extrem, das ist die Gefahr, das ist dann zum Beispiel Tokenism. Das ist, wenn man platt gesagt, in Fotoshootings dann eine behinderte Person ins Shooting stellt oder eine schwarze Person mit zum Shooting mitnimmt, damit man die halt dafür nutzt, damit sie Werbung fürs Unternehmen machen. Oder das andere ist Saviorism, dass man aus dem Grund heraus macht, ja, ich möchte ja alle beschützen oder ich möchte diese Person beschützen, weil sie können sich selber nicht beschützen. Oder profitablen Diversity, das ist dann der dritte Kritikpunkt, dass es darum geht, ja, man macht es ja nur, um mehr Gewinn oder mehr Ertrag zu machen. Und das ist der Unterschied. Wenn das Unternehmen ehrlich meinen, dann kommt es aus dem Unternehmen heraus. Und auch nur dann ist es okay, zum Beispiel auf einem CSD mitzulaufen. Oder dann ist es okay, das auch in der Werbung zu benutzen. Aber das muss man sich einkaufen bei der Gruppe. Und die Gruppierung, diese marginalisierten Gruppen, die müssen das ehrlich auch unterstützen im Unternehmen. Und dann wird es halt ungemütlich. Denn dann stellen diese Gruppen auch Fragen. Ja, warum ist das denn so? Also dürfen die jetzt damit Werbung machen? Mir geht's ja eigentlich gar nicht so gut hier als Frau. Also ich werde ja hier gar nicht so... habe nicht die gleichen Chancen wie Männer. Wie ist das mit Equal Pay? Denn dieser Dialog, dieser Konfliktdialog, das ist wichtig, dass das in Unternehmen passiert. Ja, und da kann ich einfach nur dafür werben, dass das Unternehmen tun und sich auf diese Reise begeben, die dann manchmal auch, wie gesagt, unbequem sein kann.
Total. Ja, vor allem hast du vorhin auch schon mal die gesellschaftliche Stimmung ja auch so ein bisschen wiedergegeben, wenn man über einen großen Teich guckt. Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich gerade durch diese aktuelle gesellschaftliche Stimmung auch eine Menge Frustration gibt. Wenn man gerade etwas aufbaut rund um Diversity, man hat vielleicht mit anderen Unternehmen zu tun, die sich zurückziehen aus Diversity-Projekten. Vielleicht ist das auch etwas, was einzelne Personen abhält, rauszukommen, ne? In vielerlei Hinsicht rauszukommen mit diesen Themen. Und hast du vielleicht irgendwie hier Tipps, wie man sich mit Widerständen auseinandersetzt, wenn man vielleicht nicht der totale Frontplayer ist? Wie geht man gut mit Frustration um? Wie geht man mit Widerständen um, sei es jetzt gesellschaftlich oder bei der Unternehmenspraxis? Weil das ist ja auch wieder ein Thema, was wir im Wertschätzungskontext häufig haben, dass zum Beispiel einzelne Mitarbeitende merken, ich empfange hier keine Wertschätzung oder nicht die Wertschätzung, die ich mir wünsche. Also kommt man an einen Frustrationsmoment und wie könnte man gut damit umgehen? Gibt es da etwas, von dem wir lernen können?
Ja, also ich finde, das Gespräch wird schon wieder richtig gut. Ich würde gerne noch eine Sache sagen dazu, Dennis, weil ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der mir sehr unter den Nägeln brennt. Denn ich schaue mir das Ganze natürlich auch mit sehr viel Sorge an, was passiert. Aus meiner persönlichen Warte heraus, aus dem, ja, als Host dieses Podcasts, ich bin sehr stark auch in der Community verankert und ich sehe mir so Themen an, wie große Unternehmen setzen ihre Diversity-Ziele zurück. So SAP hat sich von seinen Diversity-Zielen in Amerika verabschiedet. Es gibt großflächige Annoncen in Zeitungen, in denen dann gesagt wird, ja, wir müssen uns dem Druck aus Amerika beugen. Und ich kann das verstehen aus der Unternehmenssicht heraus. Denn natürlich muss das Unternehmen seinen Profit schützen. Es geht darum, dass man natürlich als Arbeitgeber dann alle Beschäftigten weiterbringen möchte. Man muss natürlich auch sein Geschäft schützen. Also aus dieser Perspektive heraus kann ich es verstehen. Und ich kann auch verstehen, wie unfassbar schwierig diese Entscheidung sein muss für Vorstände in Executive Committees, wie emotional sowas auch ist. Und trotzdem löst das bei mir persönlich einfach auch ein Unbehagen aus. Denn wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich bei einem Unternehmen arbeite, das zum Beispiel, ich bin in einer LGBT-Gruppe und dann sagt das Unternehmen, ja, Diversity ist uns nicht mehr wichtig. Aber ich bin ja im Unternehmen. Also mir ist es persönlich wichtig, aber dem Unternehmen ist es nicht mehr wichtig. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und das tut mir dann oft auch wirklich leid für die Leute, die in diesen Gruppen sind, die sehr, sehr viel Herzblut in das Unternehmen reinstecken, die wirklich Veränderung schaffen wollen, aber dann nach außen wird ein anderes Bild transportiert. Und da habe ich nicht die richtige Lösung. Das ist wirklich ein Konflikt, der lässt mich manchmal nicht schlafen. Da braucht es einfach, glaube ich, ein bisschen Ambiguitätstoleranz. Also ich glaube, es ist auch so ein wichtiger Diversity-Begriff, also das Aushalten von verschiedenen Bedürfnissen, Wünschen, dieses innerliche Zerreißen, das finde ich ist extrem wichtig und ich habe das jetzt vor kurzem auch auf dem CSD in Berlin erlebt. Ich war auf dem Wagen der Deutschen Bank und dann waren wir am Neulendorfplatz und dann auf einmal waren eine Gegendemonstration, der Leute Schilder hochgehalten haben, in dem es darum geht, dass die Deutsche Bank Genozid finanziert. Also es wurde sehr hart auf der Deutschen Bank rumgehackt, aber dann habe ich mir die Leute angeschaut, die da auf dem Wagen waren, die zu DB Pride, dieser Gruppierung, gehören, die das Unternehmen wirklich von innen heraus verändern wollen. Und dann habe ich mir so gefragt, okay, es ist jetzt irgendwie für die falschen Adressaten geschickt, diese Gegendemonstration, weil die Leute von innen, die wollen ja wirklich Veränderung, die wollen, dass das Unternehmen vielfältig und sichtbar ist. Und ich habe nicht die richtige Lösung für diesen Konflikt und das macht mich manchmal fertig. Es geht, glaube ich, wirklich darum, diese Ambiguität auch auszuhalten. Und es ist, glaube ich, wichtig, diese Widerstände auch auszuhalten und nicht beim ersten Gegenwind auch klein beizugeben. Manchmal klappt es in diesem Moment nicht, manchmal ist es nicht das richtige Setup, manchmal hängt es an den Leuten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man seine eigenen Ressourcen schärft und man kann auch, ja, also nicht jede Gruppierung kann ein Unternehmen von innen heraus komplett verändern, aber es kann zum Teil des inneren Dialogs werden und das könnt ihr mir wahrscheinlich deutlich besser sagen, wenn es wirklich um Change Management aus dem Unternehmen herausgeht, dass es wirklich darum geht, eine Stimme für ein Thema zu schaffen und je mehr Leute an das Thema glauben, je mehr Leute an das Thema Diversity und Vielfalt glauben, je mehr erzeugt das auch Haltung und je mehr kann man das auch nach außen und nach innen transportieren. Genau, also was ich mir wünsche, ist wirklich Ambiguitätstoleranz, dieses Aushalten von verschiedenen Meinungen. Das Unternehmen spricht nach außen so, aber nach innen lebt es das Ganze vielleicht anders. Das ist, glaube ich, extrem schwierig und das ist auch Teil von Diversity. Das ist auch das, was wir im täglichen Leben spüren und das ist aber auch der Beginn eines Prozesses. Das sind wie zwei Enden von Kontinuum und man nähert sich langsam ein anderes Ende an und das ist immer ein Hin und Her zerreißen. Und das ist auch wieder ein Teil davon, was Diversity-Arbeit so unbequem macht manchmal. Und ja, da wünsche ich mir diese Ambiguitätstoleranz. Und das, glaube ich, hilft dann auch, um Widerstände auszugehen. Und einfach dann auch zu sagen, okay, das lasse ich jetzt los in dem Moment. Das ist dann vielleicht nicht meine Baustelle. Aber ich mache mein Bestes, ich tue mein Bestes, um das Unternehmen herauszuändern. Und manchmal merkt man dann auch, okay, ich passe dann vielleicht auch nicht zum Unternehmen. Vielleicht stimmen ich und die Werte des Unternehmens dann nicht überein. Und dann ist es auch ein fairer Punkt zu sagen, okay, ich gehe zu einem anderen Unternehmen oder ich suche mir einen anderen Arbeitgeber oder ein anderes Unternehmen, das mehr zu mir und meiner Persönlichkeit passt. Auch das ist ein innerer Transformationsprozess meiner Ansicht nach.
Ich finde spannend, Philipp, dass du das Thema Ambiguitätstoleranz, ich muss es langsam aussprechen, ich holpe einmal. Nee, das ist ein Thema, dieses, und es hört nicht auf. Und damit sind wir beim Thema Change, der ja auch nicht aufhört. Und wir stellen fest, dass darüber liegend noch was anderes stattfindet, noch was Zusätzliches. Das ist nämlich so ein bisschen, ich nenne das immer mal diese Change-Fatigue. Also die Leute erleben halt in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen ganz unterschiedliche Kontexte, die sie so etwas veränderungsmüde machen. Ne? Also wir haben Diversity, wir haben KI, wir haben Geschäftsmodelle, die sich verändern durch einfach äußere, auch geopolitische Dinge, die da passieren im ganz Großen. Und unsere Erfahrung ist einfach auch die, oder Erkenntnis auch so ein Stück weit, da braucht es einfach auch hier wieder Mut und Vertrauen in Energie. Also dieses Energie zu stärken, tatsächlich dann ins Handeln zu kommen, mutig sein zu können, ehrlich sein zu können. Also das ist etwas, was mit Sicherheit auch der Idee der Diversity und der Inklusion zugute käme. Also mehr drauf zu schauen, wie viel Energie sind die Leute überhaupt noch in ihrer Energie?
Wahrscheinlich auch Resilienz. Ich könnte mir gut vorstellen, das ist eine Key Skill, die wir in den nächsten Jahren deutlich öfter sehen werden oder brauchen. Wie stark bin ich, wie resilient bin ich, wie kann ich meine eigenen Ressourcen aktivieren, wie sehr kann ich mich auf mich selbst verlassen? Denn wir leben in einer VUCA-Welt, kriege ich die Abkürzung zusammen, volatile, ambiguous, komplex und noch irgendwas.
Es ist schon Barney inzwischen, wir sind schon eine Generation Barney, okay. Weiter.
Nicht Barney, Barney.
Aber ist so ähnlich, nur noch ein bisschen schlimmer.
sogar das ist komplizierter geworden. Alles ist auch Teil des öffentlichen Diskurses. Es wird auch von jedem gefördert, sofort, du musst zu allen Dingen jetzt eine Meinung haben. Und wenn du keine Meinung zu etwas hast, dann wirst du vielleicht auch gecancelt. Du hast auch die Gefahr, dass du dann was falsch machst. Und auch hier, glaube ich, tun wir uns als Diversity Bubble keinen Gefallen, wenn wir uns gegenseitig zu hart angehen. Denn am Ende des Tages, und da bin ich mir ganz sicher, wollen wir eigentlich das Gleiche. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen eigentlich, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir zusammen feiern, dass wir zusammen einen gemeinsamen Zweck erfüllen. Und das, da sich wieder zurück darauf zu besinnen, das finde ich wichtig, dass es auch okay ist, einen Fehler zu machen, dass es okay ist, zu lernen und dafür diese Offenheit zu schaffen und das Ganze auch undogmatischer anzugehen. Nicht alles muss gleich ein starker Konflikt sein, nicht alles ist ein Kampf, nicht alles ist gleich ein Kulturkampf, aber es ist wichtig, dass wir offen bleiben und dass wir uns nicht gegenseitig versuchen, fertig zu machen, sondern gemeinsam für das Gleiche kämpfen. Und das finde ich auch bei eurem Konzept extrem gut und wichtig, weil bei euch geht es ja um Wertschätzung, um Transformation. Und da, glaube ich, spielt Resilienz eine sehr, sehr wichtige Rolle, diese Zentriertheit auch.
Dazu dann natürlich auch diese, wie du es gerade genannt hast, diese Offenheit, diese offene, lernende Haltung vielleicht. Weil viele Beispiele, die wir beim Thema Wertschätzung haben oder auch bei der Transformation, da merkt man manchmal, dass Menschen auf der Suche sind nach Perfektion. Auch bei Diversity ist das vielleicht so, ne? Dass man auf der Suche ist nach dem perfekten Unternehmen. Das gibt's aber vielleicht so alles gar nicht. Vielleicht sollten wir lernen, eben offen zu sein, Lernende weiterhin zu sein, auch Kompromisse zu machen. Ich glaube, das wird immer eine Rolle spielen. Vielleicht nicht bei allen Themen, ne? Also dass man einfach genau für sich selber weiß, wann bin ich bereit, einen Kompromiss zu machen und eben weiter zu lernen, weiter zu graben und zu versuchen, diese Ziele zu erreichen. Und ich habe da auf jeden Fall heute aus unserem Gespräch schon sehr viel gelernt, wie man weiterhin diese Offenheit behalten kann, trotz Rückschläge, trotz Schwierigkeiten und wie man auch Lust bekommen kann, Ally zu werden, um mit anderen. Ich glaube, wir wollen die Leute ja motivieren. Die sollen ja auch Bock haben, im Unternehmen was zu schaffen und nicht so früh in eine Resignation abstürzen. Das macht man nach 30 Jahren im Unternehmen sowieso.
Ich finde es einfach auch total wichtig und mutmachend, spüre ich jetzt auch wieder ganz deutlich, allein schon in unserem Gespräch, also diese Energie, die einfach unter, ich nenne sie mal ganz altmodisch Gleichgesinnte, ne, like-minded minds, people, wie auch immer, entsteht, die sich wirklich da zusammenfinden. Und das ist einfach so. Also das ist bekräftigend, stärkend, motivierend. Das ist einfach so wichtig. Und wenn es nur drei sind, aber das ist schon mal der Start einer Graswurzelbewegung.
Und so haben wir irgendwann auch mal alle Menschen erreicht, die manche Dinge vielleicht aus Angst nicht machen. Ich glaube, wir haben ja auch das Thema Angst so angesprochen, dass wir versuchen sollten, den Leuten die Angst zu nehmen, die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, ihre Meinung sagen zu dürfen. Und dann kommen wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wirklich so eine Grassroot-Bewegung möglich ist, wo alle in ein Netzwerk zusammengehen, offen sind und dann gemeinsam was erreichen können.
Das Philipp, war das Schlusswort.
Das war gar nicht in meinem Sinne.
Aber es hörte sich so an.
Ich wollte dich eigentlich, Philipp, jetzt vielleicht zum Schluss nochmal fragen, gibt's noch etwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, was gerade auch der Transformations- und der Wertschätzungs-Community, für die wir heute jetzt hier mal stellvertretend gerade stehen wollen, was man denen noch mitteilen könnte, irgendwie ein, sei es ein Hack oder sei es eine Besonderheit, die du gerne noch loswerden möchtest?
Ich glaube, ihr habt das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich will gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Ich finde, Allyship ist extrem wichtiger Punkt, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben. Und dann will ich die Chance natürlich schamlos ausnutzen, sich meinen Podcast anzuhören. Das kann ich wirklich der ganzen Community empfehlen. Er heißt Unvoreingenommen und dort interviewe ich regelmäßig Gäste zum Thema Diversity. Ihr zwei seid auch herzlich eingeladen. Also wir sehen uns nochmal in meinem Podcast dann hoffentlich. Und da sprechen wir über verschiedenste Themen von Inclusive Leadership über Mental Health und da betrachte ich das Ganze aus der Diversity Brille und ich freue mich, vielleicht habe ich ja auch den ein oder anderen Zuhörenden für den Podcast noch gewinnen können.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Philipp, für das schöne Gespräch und dass wir mit dir so offen sprechen durften. Alles Gute für dich und für deine Arbeit.
Mega, danke Philipp.
Das war ein Gespräch, das wirklich nachwirkt. Philipp hat uns mitgenommen auf eine sehr persönliche und auch zugleich politische Reise. Eine, die zeigt, wenn wir über Diversity sprechen, dann sprechen wir über Menschen. Wir sprechen über Sichtbarkeit, über Machtverhältnisse und eben über Zugehörigkeit.
Mich persönlich hat bewegt, wie klar Philipp benennt, dass es bei echter Diversity eben nicht um Imagepflege geht, sondern um Strukturen, um Sprache und um Verhalten im Alltag und vor allem um Haltung, auch dann, wenn niemand zuschaut. Das ist für mich gelebte Wertschätzung.
Ich fand auch diesen Gedanken total stark, nämlich dass Fehler dazugehören. Also dass wir nicht alles richtig machen müssen, aber dass wir uns bewegen müssen. Also dass wir lernen, zuhören und bereit sind, uns selber auch zu hinterfragen, also uns und das, was wir tun. Das ist der Anfang von Veränderung bei jedem Einzelnen.
Ja, genau. Und auch wie wichtig es ist, sich selbst nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Philipp hat das schön zusammengefasst mit diesem Akronym Ally. Also anerkennen, lernen, laut sein und Räume schaffen. Ja, das kann für uns ein Leitfaden sein.
Ja, wir würden uns freuen, wenn euch diese Folge inspiriert hat und dann teilt sie doch gerne mit KollegInnen, mit Führungskräften, mit Menschen, die Verantwortung tragen oder denen ihr einfach zeigen wollt, du bist nicht allein.
Ja, und wenn ihr mögt, bewertet uns auf eurer Podcast-Plattform, schickt uns euer Feedback und schaut auch bei LinkedIn vorbei. Also dort findet ihr nicht nur spannende Inhalte rund um das Thema Wertschätzung, sondern auch unsere Arbeit bei NextMe und NextWe im Bereich Transformation. Und vielleicht braucht ihr gerade selbst Zukunftssparring? Dann freuen wir uns natürlich, von euch zu hören.
Ganz lieben Dank fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge von Vitamin W. Bleibt wertgeschätzt.